Die Rindermast in Österreich steht vor großen Herausforderungen. Steigende Produktionskosten, neue Tierwohlanforderungen, gesellschaftliche Erwartungen, internationale Konkurrenz und volatile Marktbedingungen. Gleichzeitig bietet gerade die österreichische Rinderproduktion auch große Chancen, etwa durch Qualität, Herkunft, Regionalität und besondere Produktionsstandards zu punkten. Doch wohin soll sich die Rindermast in Österreich künftig entwickeln? Mein Name ist Andreas Steinwieder und über die oben gestellten Fragen spreche ich heute mit Diplom-Ingenieur Rudolf Grabner von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Er begleitet seit vielen Jahren die Entwicklung der Rinderhaltung in Österreich und kennt sowohl internationale Märkte als auch die Herausforderungen unserer heimischen Betriebe. In der letzten Episode von Agrarseins Wissen kompakt habe ich mit Rudi Grabner über die Rindermast in Südamerika gesprochen. Und heute geht es um Österreich. Lieber Rudi, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, herzlich willkommen.
Rudi, ich habe in der Einleitung gesagt, die österreichische Rindermast hat besondere Chancen und besondere Herausforderungen. Welche Herausforderungen siehst du aktuell im Bereich Rindermast? Auch wenn man jetzt die Preissituation in den letzten Monaten anschaut, die war ja nicht schlecht, oder?
Die letzten Monate haben wir sehr gute Preise gehabt, überraschend gute Preise, vor allem im Vorjahr. Jetzt pendelt sich das wieder ein bisschen ein, also die Preise gehen momentan zurück. Die Herausforderung haben jetzt die einzelnen Betriebe, die eben Tiere eingekauft haben, als Kälber oder Einsteller, wenn sie jetzt dann zu doch etwas schwächeren Preisen fertige Masttiere verkaufen müssen. Also das ist eine spannende Herausforderung. An sich müssen wir wahrscheinlich mit solchen Preisen rechnen, wie sie jetzt sich einpendeln werden. Das ist höher wie 2024 und niedriger wie 2025. Da irgendwo zwischen wird dann der Preis zu liegen kommen wahrscheinlich.
Wenn du generell die Herausforderungen der österreichischen Rinderhaltung dir anschaust, wir sehen ja, dass die Bestände nicht wachsen im Rind, obwohl wir einen Nachfragedruck gehabt haben, aber die haben die Bauern eigentlich nicht nachgezogen. Das zeigt ja auch etwas, es ist so ein gewisser Stillstand in der Entwicklung da. Man wartet ab. Wie schätzt du das ein?
Ja, dieses Abwarten ist einerseits einmal durch die doch nicht über die Jahre so rosige Situation von der Marktseite und vom Preis für Rindfleisch. Und weil man die Investitionskosten sind so hoch geworden, dass man da schon sehr aufpassen muss in der Kalkulation, in der Planung von Stallbauten, dass man da auch zurechtkommt und dass man das dann auch wirtschaftlich übersteht. Und wir sehen es auch in der Mutterkaltung. Das ist mit der Grund. Wir haben Mutterkaltung in Österreich seit 30, 40 Jahren ungefähr, in stärkeren Ausmaß, dass hier sehr wenig Investitionen getätigt werden. Also ganz wenige Stallungen, die neu gebaut werden. Sehr viele sind alte, umgebaute Stallungen, um Kosten zu senken. Und es fehlt einfach dann aus der Landwirtschaft die Wertschöpfung, das Geld, das man jetzt groß investiert. Das ist ein Problem. Und keine Investitionen sozusagen halten vom Niveau, ist halt dann, kommt einmal eine größere Investition dann, wenn eine Generation hier keine Aktivitäten setzt. Das ist mit der Problem, aber grundsätzlich in der Fleischproduktion sind wir angewiesen im Rindfleischbereich, dass wir exportieren, Exportmärkte haben und mit Fleisch in andere Staaten fahren. Das ist einerseits gut, weil österreichisches Fleisch auch bekannt ist und gut ist Richtung Süden, aber die Märkte verschieben sich da auch Richtung Norden und Deutschland und Ähnliches. Also das passt an sich schon, aber die Betriebskosten, die Produktionskosten, die sind das große Element und das Gesamteinkommen für den Betrieb. Und da spielt wieder unsere Struktur eine Rolle. Wir haben ja relativ kleine Betriebe in der Struktur. Durchschnitt 9 Mutterkühe pro Betrieb. Ein durchschnittlicher Almo-Betrieb liefert 12 Ochsen pro Jahr an den Schlachthof. Ja. Bei der Stiermast sind wir besser aufgestellt. Da haben wir an die 40, 50 im Durchschnitt. Aber das sind, von der Größe her ist das einfach, wo man bei schwachen Marktpreisen sehr wenig Geld erwirtschaften kann. Ja. Und das ist die größte Herausforderung, denke ich.
Und da wird sich auch etwas verändern in Zukunft, oder? Kann man das so?
Ja, wir sehen ja, dass viele kleinere Mittelbetriebe die im Nebenerwerb geführt werden dann, weil eben zu wenig Einkommen aus der Landwirtschaft kommt, wo dann überlegt wird, schaffe ich das noch arbeitsmäßig oder schaffe ich es nicht? Kann ich das auflassen? Kann ich das Flächen verpachten? Also das merkt man schon sehr stark, dass die Rinderhaltung insgesamt da zurückgeht.
Ist der internationale Wettbewerbsdruck in Österreich spürbar? Wir sind ja ein Exportland, also wir lassen relativ wenig herein nach Österreich auch, Gott sei Dank. Unser Konsument ist sehr bewusst, greift auf österreichische Produkte zu. Danke dafür. Wie siehst du der internationale Wettbewerbsdruck? Wird der mehr, wird der weniger? Wir haben im letzten Podcast über Argentinien und Brasilien gesprochen.
Gott sei Dank hat der Lebensmittelhandel ja ein Bekenntnis abgegeben für heimisches Rindfleisch. Das ist sehr gut, das hilft der heimischen Landwirtschaft also unglaublich. Und das haben sie auch wieder bekräftigt, auch im Vorjahr, wie die Preise für heimisches Rindfleisch wirklich enorm hoch wurden, wurde das bekräftigt. Das Bekenntnis hängt vielleicht auch zusammen, weil unsere Nachbarstaaten unmittelbar, weil wir große oder enge Lieferbeziehungen haben, auch recht ein hohes Preisniveau hatten, Deutschland oder Italien zum Beispiel. Und da geht recht viel Fleisch hin. Also so vom Markt insgesamt her, ist das recht stimmig, passt das für den Lebensmittelhandel, für Frischfleisch? Da haben wir von meiner Sicht zwei doch ziemlich große Baustellen. Einerseits, dass das Fleischergewerbe auch zunehmend Probleme hat, also und ein Fleisch und den anderen
Fleischhauereien aufhören.
Und die haben natürlich besonders auf den regionalen Produktion geschaut. Also der hat jetzt in der Woche vielleicht 5 Rinder gekauft von den Bauern XY in der Nachbarschaft. Die fallen zunehmend weg, also das, da haben wir Veränderung. Und das zweite ist dann im Gastronomiebereich, also wo das Fleisch dann herkommt. Und da haben wir wirklich eine Baustelle eben, und da würde vermutlich die Herkunftskennzeichnung die Sicherheit bieten, dass jeder weiß, wo kommt das Fleisch her, das er dann bestellt und kauft.
Ja, ich verweise wieder auf den Podcast, wo wir über Brasilien und Argentinien gesprochen haben, und dann möge man sich auch die Produktionsbedingungen anhören, weil das isst man dann auch mit.
So ist es, ja.
Ja, also Herkunftskennzeichnung ist
Glaube ich, der Schlüssel, wer für die Landwirtschaft...
Information der Konsumenten.
Genau, Information an die Konsumenten, wie das, dass die über die Produktionsbedingungen Bescheid wissen, und die Herkunftskennzeichnung. Das wären die wirklichen Möglichkeiten und Hebel, dass man da ansetzen kann.
Gut, das ist natürlich jetzt etwas nicht direkt im landwirtschaftlichen Bereich angelagert, das betrifft eben die Gastronomie sehr stark, den wirtschaftlichen Bereich. Schauen wir ein bisschen auf die Rindermast jetzt an sich in Österreich, und vielleicht ein bisschen differenzieren wir ein bisschen Richtung Mast im Grünland, Butterkuhhaltung im Grünland und Stiermast in den Ackerregionen sozusagen.
Ja, wir haben ja die Möglichkeiten, und da hat Österreich und die Steiermark einen absoluten Wettbewerbsvorteil in diesen Maisstandorten, die wir zur Verfügung haben.
Also was ist der Vorteil?
Vorteil ist, die Erträge pro Hektar am Mais für die Maissilage oder für Körnermais sind enorm hoch. Das sind alle Staaten im Süden Europas, haben vielleicht die Hälfte von unseren Erträgen, im Norden auch wenig, weil dort das Klima schon wieder nicht passt. Also da haben wir einen absoluten Wettbewerbsvorteil, und den nutzen auch unsere Stiermastbetriebe. Der Maststier sozusagen ist ein Produkt, das intensive Fütterung braucht, und das kann mit diesen energiereichen Rationen Grundfutter, Maissilage wunderbar bewerkstelligt werden.
Vielleicht, um es zu erklären, ein Maststier ist aufgrund seiner hormonellen Ausstattung eben anders wie eine Kalbin und ein Ochse. Es setzt weniger Fett an, mehr Wasser und Protein. Aber für eine gute Fleischqualität am Ende, sozusagen am Teller, brauche ich auch Fettabdeckung und marmoriertes Fleisch. Und deswegen muss ich einen Maststier intensiv füttern, um diese Marmorierung, um dieses Mindestfettgehalte zu erreichen, oder?
Genau, ja, absolut. Also das ist beim Maststier eben der an sich genetische Nachteil, dass eben nicht so sehr Fett einlagert. Und wenn ich ein Fett im Maststier haben möchte, dann muss ich das über intensive Fütterung reinbringen. Da tut sich die Kalbin und der Ochse wesentlich leichter. Im Prinzip kann man dann auch auf anderen Standorten füttern und halten und mästen, wo man auch die Weide nutzen kann, die Almen nutzen kann, was eben beim Stier nicht geht.
Das heißt, die Kalbin verfettet früher und stärker, und dann der Ochse ist eher bei der Kalbin, wenn man es bildlich darstellt, verfettet auch früh und stärker. kann ich also extensiver füttern, mit Futterschwankungen auch leben, weil sozusagen trotzdem genügend Fett auf den Schlachtkörper und ins Fleisch hineinkommt.
Genau, das ist der allergrößte Vorteil der Kalbinnen und Ochsen, dass man da eben wirklich das nutzen kann und die Tiere auch über das kompensatorische Wachstum Futterknappheiten auf Almen sehr gut ausgleichen können, wenn sie dann auf den Heimbetrieben gefüttert werden. Also das passt da wunderbar. Also wir haben da zwei Möglichkeiten, den Stier für den intensiven Bereich, Kalbin, Ochsen, Jungrinde über Mutterkuhbereich für den Grünland, Weidebereich, Almbereich. Also das sind sehr gute Voraussetzungen, wo man vielleicht bei der einen oder anderen Schraube noch drehen kann, aber grundsätzlich sind das sehr gute Voraussetzungen.
Wenn wir jetzt die Genetik noch ein bisschen anreden, also Kreuzungen oder Rassen, auch das ist ja dann unterschiedlich, wenn wir schauen, was der italienische Markt will und welche Rassen er einsetzt, zum Beispiel groß, spätreif und was ins Grünland passt. Vielleicht kannst du über das auch noch ganz kurz was sagen.
Ja, also wir sind ja eher von unserer Herkunft her Fleckvieland, auch mit den Schlachtkörpergewichten relativ hoch, also über 450 Kilo ungefähr oder 400 bis 450 Kilo.
Schlachtkörpergewicht, Lebendgewicht bei der Schlachtung.
Bei Argentinien haben wir gesprochen, dabei Lebendgewicht, das ist hier Schlachtgewicht. Da sind wir sehr hoch und das ist dann, sagen wir so, für die Fleischnutzung, Fleischverwendung hat das eine große Auswirkung, weil ich dann Teilstücke bekomme, wie beim Rostbraten, der zwar für Schnitzel gut geeignet ist oder für den Braten im Ganzen, aber wenn ich dann ein Steak bestelle und ich sage, ich möchte 250 Gramm Steak oder 300 Gramm Steak, dann kann das nur mehr ein Zentimeter dünn vielleicht geschnitten werden, weil sonst einfach das zu viel wird. Und das ist eigentlich ein Problem in der Nutzung. Aber wir haben da auch eine andere Geschichte in Österreich, der Rindfleischverwertung. Also unsere Qualitäten sind auf andere Ziele ausgerichtet gewesen, waren eher Kochfleisch, gekochtes Rindfleisch. Da haben wir, weiß nicht wie viele verschiedene Arten, 50 Arten der Plachuta oder ähnliches von gekochtem Rindfleisch. Das war unsere Methode und das Grillen ist erst die letzten 30 Jahre, vielleicht 20 Jahre gekommen. Mhm. Aber für gewisse Märkte ist das gut, wenn man auch in Italien ein Rindfleisch, ein Steak isst, dann ist das auch in der Regel so dick wie der kleine Finger wahrscheinlich, dünn geschnitten und schnell angebraten und dann verkauft. Das ist von der Qualität her nicht wirklich das, was man beim guten, saftigen, gut marmorierten Rindfleisch erwartet. Also da haben wir bei in der Rindfleischkultur, bei Almo, bei Murboden haben wir da wesentlich andere Konsumenten gefunden, die das Fleisch auch sehr schätzen. Und das macht schon einen Unterschied.
Und bei den Rassen bleiben wir noch ein bisschen.
Bei den Rassen, Fleckvieh ist, wie gesagt, sehr groß. Dann haben wir bei Fleckvieh ist eben in der Zweinutzung Richtung Milch, aber auch in den Tageszunahmen Richtung Fleisch orientiert, nicht so sehr Richtung Marmorierung. Und da haben wir bei den Kreuzungen mit Fleischrassen, können wir dort Vorteile nutzen. Besonders mit Angus. Angus hat den Vorteil, stärkere Marmorierung, also mehr Fett im Fleisch drin, besserer Geschmack und auch leichtere Schlachtkörper.
Okay, das ist aber jetzt ein Produkt, das wir so in Österreich wenig produzieren aktuell. Vielfach wird in Österreich ja gekreuzt eher mit Fleischrassen vielleicht Charolais, Limousin und dann gehen die in die Stiermast zum Beispiel oder in die Kalbinnen-Ochsenmast. Das sind eher spätreifere. Die brauchen dann auch entsprechende Fütterungsintensität in der Ausmast.
Genau, weil sie einfach große Tiere sind.
Frühreife Kreuzungen wandern dann eher ins Grünland und können unter extensiveren Bedingungen und auch bei geringerem Mastendgewicht geschlachtet werden.
Genau. Das hören wir als Rassenbeispiele fürs Grünland, wäre eben mit Angus, Limousin wäre so nicht ganz optimal für den intensiven Bereich, aber sehr gut für den extensiveren Bereich, Weidehaltung. Dann haben wir auch heimische Rassen, Murbodner passen sehr gut. Gefährdete Rassen wie auch die Bergschrecken oder ähnliches, Pinzgauer, Tiroler Graufi, die alle diese Eigenschaften haben, gute Marmorierung, Nutzung von Grünlandflächen, aber nicht die hohen Schlachtgewichte. Mhm. Momentan haben wir noch die Schwierigkeit, dass sich diese Produkte dann, die in den Schlachtkörpergewichten nicht den Rahmen sozusagen erreichen, immer über eigene Programme verkaufen muss. Unser Fleischhandel ist eher noch ausgerichtet auf größere Teilstücke, größere und höhere Schlachtgewichte. Und das verursacht durchaus Schwierigkeiten, weil das immer in Verbindung ist mit intensiveren Mastmethoden.
Das heißt, du glaubst vielleicht, dass zukünftig sich auch Marken, wir haben ja sehr, Gott sei Dank, sehr viele gute Markenfleischprogramme in Österreich. Wir haben in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel erreicht, gemeinsam, Beratung, Forschung, Arbeitsgemeinschaft der Rinder, AG, genau, Rind, AG Rind und. Aber wir sind hier schon relativ hoch in den Mastendgewichten, die wir unterstellen, erreichen müssen in den einzelnen Kategorien, sind teilweise auch hinaufgegangen in den letzten Jahren. Das hat auch Gründe, warum das so ist. Teilweise teure Kälber. Andererseits Schlachtkosten sind oft pro Stück und nicht pro Kilogramm. Das, der Transport ist pro Stück und. Aber möglicherweise siehst du vielleicht ein Potenzial, speziell für die Grünlandmast, in Frühreife und ein bisschen kleinere Schlachtkörper zu gehen, möglicherweise, oder?
Ja, also ein guter Beginn war da mit der Kalbin. Die Nutzung der Kalbin ist da sehr gut gelungen, weil man da immer geringere Schlachtgewichte hat. Also man redet auf Schlachtgewicht 300 bis 350 Kilo ungefähr. Mhm. Also gut 100 bis 150 Kilo hinter dem Stier oder unter dem Stier. Bei einer exzellenten Qualität. Die Kalbin hat aufgrund ihrer genetischen Veranlagung, gute Marmorierung, gute Fetteinlagerung, also vom Geschmack her sehr gut. Und da haben wir Gott sei Dank auch mit den Kalbinnen einige Programme aufbauen können. Oder zum Beispiel bei Almo kann eben der Ochse oder die Kalbin verwendet werden mit minimalen Preisabschlägen. Und das ist ganz wesentlich. Also ich bekomme jetzt für eine Kalbin, die lebend 150 Kilo geringeres Gewicht hat, aber ich komme aufs Fleisch, Gewicht, Kilogramm komme ich ungefähr auf den gleichen Preis wie bei Ochsen. Okay. Und das ist ja sehr gut, das ist sehr positiv.
Man muss ja auch wissen, dass die letzten Kilogramm in der Mast sozusagen die teuersten sind, weil der Erhaltungsbedarf ja sehr stark durchschlägt in der Mast. Also ich brauche viel Futter rein, damit das Tier, das gemästet wird, lebt. So ist und wenn ich schon ein 600 Kilogramm, 700 Kilogramm Stier vor mir steht, der frisst schon zwei Drittel seines Futters nur für sich selbst und dann setzt er erst an.
Genau, ja. Und da ist die Nutzung von Kalbinnen, und das kann man in Europa, ist Irland da, könnte man als Beispiel nehmen, wo eben sehr viel Weidemast ist, auch sehr viel mit Kalbinnen und Ochsen gemästet wird von der Weide mit geringeren Schlachtgewichten. Das könnte man auch von Südamerika lernen, wo sie mit der Weidemast arbeiten, mit Kalbinnen und Ochsen, die draußen sind, die dann die Genetik sozusagen, da geht's jetzt, wir hängen noch immer ein bisschen am Rassenbegriff. Fleckvieh und Kreuzung, ähnliches. Die Südamerikaner reden nur von der passenden Genetik, genetische Veranlagung der Tiere. Die muss stimmen. Und die, im Idealfall stimme ich die auf die Futtergrundlage ab. Was ist meine Hauptfuttergrundlage? Und dann passe ich die Genetik an. Wäre von der Produktion her das Beste, was uns passieren kann.
Ja.
Die Frage, wie man das dann am Markt auch tatsächlich umsetzt, aber da gibt es gute Ansätze.
Aber dafür. Das ist vielleicht schon so, fürs Grünland wäre das vielleicht ein Baustein, an dem man arbeiten könnte in Zukunft. Genau. Bleiben wir im Acker jetzt noch. Ja. Machen wir deine Strategie für die Ackerregionen, Zukunftsstrategie fest. Wir haben jetzt die Situation, die Rindermast ist an sich sehr wettbewerbsfähig, aber wir haben kleine Strukturen. Wir haben die Herausforderung, dass wir sehr viele Vollspaltenböden in dem Bereich haben. Also das Tierwohlthema ist in der Gesellschaft da. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Betriebe jetzt warten mit der Investition. Genau. Wo geht's gesetzlich hin? Was braucht der Markt? Was bezahlt der Markt auch? Welche Strategie siehst du für diese Gunstlagen in Österreich, in der Mast?
Also wir werden sicher, wo es möglich sein wird, bei den Stallungen etwas tun müssen, bei vielen Betrieben, dass man dort den Tierwohlstandard erhöht, steigert. Weil, wie gesagt, nur Vollspaltenböden wird nicht die Zukunft sein. Und da brauchen wir dann vermutlich Zubauten, ähnliches, Ausläufe dazu, Bereiche, wo die Tiere dann unterschiedliche Aktivitätsbereiche und Zonen vorfinden.
Wenn du neu einen Stall bauen würdest, du bist ein junger Übernehmer, siehst Potenzial, der Rindfleischkonsum geht nicht dramatisch zurück, wir sind hochpreisig unterwegs, international stehen wir nicht schlecht da, auch in der Vermarktung, wir sind in Österreich gut aufgestellt, und du würdest einen Stall bauen oder umbauen, in welche Richtung würdest du gehen?
Also ich würde im Stiermastbereich einen Tretmiststall bevorzugen, Tretmist mit zwei Flächen, also zwei Zonen, würde gedanklich auch, wenn ich Platz hätte, im Außenbereich doch Reserveplatz belassen, den nicht verbauen, wenn es notwendig wird, dass man dort einmal vielleicht mit einem Auslauf was dazu machen kann. Mhm. Oder wenn die Fläche zu klein wird oder was immer. Mhm. Also so würde ich das bauen, dass ich den vielseitiger verwenden kann oder auch wenn sich was ändert, dass ich da leichter Änderungen machen kann.
Und auch Stroh sozusagen ins System einbauen. Mhm.
Stroh ins System einbauen, auch aus einem Grund, wir brauchen Stroh und Mist für die Flächen, weil einfach die Flächen mit dem Mist, das sehen wir, Mist arbeitet langsamer, braucht Jahre, bis er wirksam wird, aber hat dann für die Verbesserung der Böden eine unglaubliche Wirkung. Grünland im Acker genauso, dass eben die Schwerregen, mehr Regen in kürzerer Zeit, dass er die leichter aufnimmt und dass er auch bei Trockenheiten wesentlich mehr aushält. Wir haben das heuer gesehen im Frühjahr, seichte, sandige Böden, Gülledüngung, die waren nur braun. Oder ausgebrannt, schon fast.
Ja.
Böden, die vielleicht nicht so orientiert waren, die eher langfristig, längere Jahre über mit Mist gedüngt waren, Stroh und Mist, die haben das wesentlich besser ausgehalten.
Ja, Humus, Wasserspeicherung.
Genau. Ja. Okay. Also das ist, auch mit dem Aspekt, werden wir das auch unbedingt in der Stirnmaß brauchen, weil wir auch im Ackergebiet, also man muss davon ausgehen, dass es trockener wird, dass es heißer wird, Niederschläge zwar in Summe vielleicht gleich bleiben oder sogar mehr werden, aber die in kürzeren Zeitraum fallen und dort dann für die Böden schwieriger wird, die aufzunehmen.
Von der Fütterungseffizienz her würdest du aber schon in den Gunstlagen beim Stier bleiben und auch hier bei der Genetik sozusagen die intensivere, die größerrahmigen Spätreifen durchaus auch in Zukunft einsetzen. Du würdest jetzt nicht unbedingt Kalbinnen in der Gunstlage mästen, weil die passt vielleicht woanders besser hin. Kann man das so sagen?
Genau, das kann man so sagen, ja. Mhm. Wir haben einen Anteil also von Grünlandflächen, den wir nutzen wollen und nutzen können. Und da ist einfach die Kalbin und der Ochse sind dort Weltmeister. Wenn wir jetzt die verlagern sozusagen ins Ackerbaugebiet, was macht man da mit den frei werdenden Grünlandflächen? Also das ist die Überlegung, die braucht man da, weil ich hier auch die Vorteile von Ochsen und Kalbinnen am Grünland nutzen kann. Mhm. Im Ackerbaugebiet werde ich es nicht so nutzen können, weil da würde mir nicht viel helfen.
Sie verfetten sehr stark, sehr früh. Ich brauche relativ viel Futter pro Kilo Zuwachs. Da ist der Stier einfach um 20-30% besser.
Genau. Also diese Aufteilung, und wir haben ja am österreichischen Markt, im Frischfleischmarkt, ist immer noch dominiert vom Stierfleisch.
Neben der Kuh?
Neben der Kuh, genau. Ja. Dann ist Stierfleisch, also Stierfleisch, Kuh. Und dann kommt einmal lang nichts und dann Ochsen und Kalbinnen. Also von dem her ist da schon Potenzial und das soll man nutzen. Also das werden wir nutzen können.
Schauen wir ein bisschen in den Mutterkuhbereich, bevor wir zu den Kalbinnen und Ochsen schauen. In welche Richtung soll es dort gehen? Kann es dort gehen? Wir haben professionelle Mutterkuhbetriebe so auch in teilweise Ackerregionen, wo die Mutterkuh ins Fruchtfolgeglied fast ein bisschen eingebaut wird. Mhm. Aber die meisten Mutterkühe natürlich im Grünlandbereich, Almen und so weiter.
Ja, im Mutterkuhbereich haben sie die größten Schwierigkeiten in der Struktur dieser Kleinheit der Betriebe. Wir haben uns in der Steiermark einmal angeschaut, wir haben einen hohen Prozentteil bis 5 Mutterkühe im Bestand. Also sehr kleine Betriebe, Durchschnitt 9 Mutterkühe. Da habe ich natürlich die Schwierigkeiten, dass ich notwendige Managementmaßnahmen und sinnvolle nicht wirklich gut machen kann in den Betrieben. Mhm. Und dann auch immer so halb dahin arbeite mit Stier oder ohne Stier, künstliche Besamung, schwieriger Besamen über den Sommer, wenn die Tiere alle auf der Weide sind, einzelne Tiere rausnehmen, so gut wie unmöglich. Also extrem schwierig. Für diese mittleren, kleinen Betrieben wäre aus meiner Sicht die saisonale Abkalbung die einzige Möglichkeit. Also konzentriert über den Winter abkalben, alle wieder besamt auf die Weiden bringen, dass ich dort ein bisschen Systematik umsetzen kann. Wenn ich die 9 Mutterkühe das ganze Jahr verteilt habe mit Abkalbungen, auch beim Verkaufen, wenn ich dann jemanden frage, ich möchte jetzt was verkaufen, ja, wie viel hast du? Ja, ein Stück oder zwei, die jetzt passen würden.
Ja.
Ja, das ist einfach schwierig. Und da wäre wirklich mit saisonaler Abkalbung, wo ich das dann wirklich gezielt machen kann, die Saison einmal planen. Ich habe bei der Umstellung zur saisonalen Abkalbung natürlich Herausforderungen, dass ich mal die hinbringe. Kann da eventuell beginnen mit Kalbinnen, dass ich die kaufe, dass ich dort einmal einen Rhythmus zusammenbringe und dass ich dort dann den
und in gewissen Phasen stirbt zur Herde oder in gewissen Phasen eben nur besamen.
Das wäre also für die Mutterkuhhalter wäre das absolut sinnvoll.
Also aber möglicherweise für manche kleine Mutterkuhbetriebe, weil Mutterkühe machen schon mehr Arbeit wie Kalbinnenmast oder Ochsenmast, auch eine Variante, dass ich sage, ich gehe in den Bereich und messe in Zukunft extensiv, oder?
Ja. Wir haben einige Betriebe gehabt, die wir in der Beratung gehabt haben, die von Mutterkuhhaltung eben auf Ochsen oder Kalbinnen umgestiegen sind, um diese, vor allem diese Management-Zeiten, die notwendig sind, eben für die Abkalbungen, für die Besamungen, für die Umtriebe, was notwendig sind, fürs Abspännen, Absetzen der Kälber und ähnliches, dass die wegfallen und die machen das dann mit Ochsen, Kalbinnen, machen sie auch sehr gut, also funktioniert. Dort ist das einzige Problem, was wir haben, der Bezug der Einsteller für diese Betriebe, die Ochsenkalbinnen müssen. Ja,
zum Beispiel im Bio-Bereich ganz wenig Angebot da, ist eine Herausforderung. Teilweise exportieren wir Kälber und selber könnten wir es brauchen.
Genau, ja. Und das macht schon schwierig, was wir natürlich auch haben. Die Mutterkühe sind für die Almen und Almbewirtschaftung extrem wichtig.
Ja.
In der Steiermark haben wir ein Drittel ungefähr der aufgetriebenen Großvieheinheiten sind Mutterkühe.
Mhm.
Wenn ich die Kälber dazu rechne, bin ich fast auf 40-45%, was aus Mutterkühen kommt. Und das macht es da, der Rückgang der Mutterkühe spüren wir dann auf den Almen. Plus die Herausforderung in der Almwirtschaft, dass immer weniger Zuchtkalbinnen auf die Alm aufgekommen, was früher gang und gäbe waren, jetzt bei den größeren Betriebseinheiten und ausgelagerter Kalbinnenaufzucht wird das eher seltener.
Ja.
Also Mutterkühe ist sinnvoll, muss bewusst sein, dass mit recht viel Arbeit verbunden ist oder mit Zeit, die notwendig ist. Wenn ich die Zeit nicht habe durch Nebenerwerb, dann wird es schwierig. Dann muss ich mir was überlegen, weil sonst wird das ein Fass ohne Boden. Und wenn ich für 10 Mutterkühen, wenn ich dort noch 7 Kälber zum Absetzen bringe,
dann rechnen sie das nicht mehr.
Genau.
Schauen wir ein bisschen in den Bereich Kalbinnen-Ochsenmast. Was ist da deine Empfehlung oder wo könnte es hin? Wo passt es hin? Wie soll das sein?
Kalbinnen-Ochsenmast sehe ich in der Steiermark und Österreich ein riesiges Potenzial. Wesentlich höher, wie wir es jetzt nutzen, weil wir einfach Grünlandflächen haben und die kann eine Partie Ochsen, eine Partie Kalbinnen auf eine Weideflächen geben, kann dort verschiedene Weidesysteme machen. Je nachdem, wie die Weide ist, wie die Grundlage ist, kann er Alm dazu nutzen, Almflächen, wo ich futtermäßig dann entlasteter bin. Also ich habe dort sehr gute Möglichkeiten. Und wie gesagt, mit den Produkten, die wir haben, allein im Ochsenbereich haben wir ja 3 Programme, die da laufen. Also wir verkaufen fast jeden Ochsen in irgendeinen der Programme. Bei Kalbinnen, wenn die mitlaufen tut, dann ist das super. Also da haben wir gutes Potenzial. Und bei was wir auch sehen, sehr viele Betriebe, die umstellen, wo vielleicht der Mann in Arbeit ist, die Frau daheim ist, die sie mit Mutterkühen schwer tun, eben mit Abkalbungen und ähnlichen Handhabung, die sie mit Ochsen relativ leicht das bewerkstelligen. Also das sehen wir schon, weil die dann einfach recht ruhig sind und leichter zum Handhaben sind.
Wie geht's da überhaupt mit dem Thema Almwirtschaft? In Österreich, ist nicht so, ist eine herausfordernde Situation. Gibt's auch einen Podcast mit dem August Bittermann dazu, möchte ich darauf hinverweisen. Aber wie geht's dir da damit?
Ist sehr schwierig, weil die, für einige Betriebe passt die Almwirtschaft nicht mehr ganz so in den Betriebsablauf dazu, wo dann weniger Tiere raufkommen. Wir haben das zum Teil auch in der Ochsenmast, in der gezielten Ochsenproduktion, wo die sagen, ja, warum soll es jetzt 3 Monate auf die Alm geben? Zuwachs ist wesentlich geringer wie daheim in der Ausmast. Aber die Vorteile der Almwirtschaft, gesündere Viecher für die Tiere gesund, die Bewegung, die Entlastung am Heimbetrieb. Futter, am Heimbetrieb, arbeitsmäßig, futtermäßig, das muss ich natürlich alles mitkalkulieren. Für die Gesellschaft insgesamt ist die Alm schon enorm wichtig, weil das macht die Steiermark eigentlich aus, dass wir bewirtschaftete, strukturierte Flächen haben in Berggebieten, wo einmal ein Wald ist, dann ist eine Alm, dann ist eine halb verwachsene Flächen, das gehört ja alles dazu. Und dann fangen die Berge an. Das wäre schon eine extreme Verarmung für uns alle, wenn wir da die Almen nicht
mehr hätten. Für unseren Tourismus, der dann auch unsere Produkte kaufen muss und nicht dann brasilianisches Rindfleisch auf Skihütten anbietet, oder?
Ja, genau, ja. Und da sollte man halt nicht jeden Euro da jetzt beim Einkauf drauflegen, was jetzt billiger ist, um einige Euro, sondern sollte man schon schauen, dass das Gesamtbild da passt. Und da gehören die Almen einfach dazu.
Tierwohl, gesellschaftliche Anforderungen. Du bist ja in dem Spannungsfeld auch zu Hause. Kannst du auch Tipps geben? Was würdest du einem Rindermäster, einem Jungen mitgeben in dem Bereich? Offen zu sein, darauf zu hören, natürlich nicht jetzt sich in Schulden zu treiben zu lassen, sondern gut überlegen.
Genau. Ja, wir haben ja in der Stiermast, weil wir also sehr viel mit Spaltenböden arbeiten, im Prinzip aus den 70er Jahren heraus in der Entwicklung der Mastverfahren, war das ein gängiges Verfahren. Jetzt werden eben Ergänzungen notwendig, wo man dieses Tierwohlaspekt stärker berücksichtigt. Wir als Bauern dürfen wir das nicht komplett wegschieben, das wird es nicht spülen, das können wir nicht. Wir brauchen da schon Standards. Was man halt im Hintergrund immer haben sollte, ist dann bei Importfleisch, welche Standards sind dort, wie schaut das dann bei uns aus? Und das sollte man im Hinterkopf behalten, aber als junger Übernehmer oder als Betrieb würde ich da schon schauen, und wir haben ja da sehr viele Betriebe, die ganz individuelle Ideen da eingebracht haben, ihre Stallungen verbessert haben, Zubauten gemacht haben mit Tretmist, mit Ähnlichem, mit Ausläufen, wo der Standard schon sehr hoch angesiedelt ist. Und wir haben über das AMA-Gütesiegel, über diverse Programme, haben wir dort schon gute Ansätze dabei, dass das auch gut funktioniert, dass man die Produktionsverfahren den Konsumenten sagen können, dass wir diese Unterschiede herausarbeiten können zwischen einem importierten Fleisch aus Brasilien und einem österreichischen, dass wir da nicht sofort eine Flanke sozusagen aufmachen und sagen, ja, was, schaut mal in eure Stallungen, was da los ist.
Du siehst schon Potenzial, oder?
Absolut, ja.
Wie geht's dir mit dem Thema Rindermast als Fruchtfolgeglied im Ackerbaubetrieb auch zu bewerten, zu sehen? Wir haben ja dort verloren, muss man schon sagen. Und ich finde es sehr schade, weil wir ja auch wissen, dass sozusagen der Mist, der Dünger wertvoll ist für das Bodenleben.
Ja. Genau. Da haben wir verloren aufgrund der Intensivierung, sagen wir mal so, und Spezialisierung in der Stiermast, ist das eher auf die Seite geschoben worden. Und wenn wir dann auch über Mais-Silagen sozusagen so hohe Erträge haben, dass das dann nicht mehr ganz so dazu passt. Aber grundsätzlich wär's gut und sinnvoll, wenn wir das wieder ein Stück zurückbekommen würden. Und ein Aspekt der Gesellschaft, dass man wieder Rinder sieht, draußen wo, im Freien, wenn man durch Niederösterreich durchfährt, siehst du ja, der Burgenland, hast du Glück, wenn man irgendwo ein Rindfix ist draußen auf den Flächen. Das wäre für die Gesellschaft schon und für die
Bevölkerung als Bindeglied sozusagen, ja, und auch damit, dann bekomme ich auch Wertschätzung. Wenn wir die Tiere wegsperren vor dem Konsumenten, dann ist es komplett weg, oder?
Dann ist es weg. Und dann wird es dem Konsumenten auch wurscht sein, ob das jetzt in dem Stall gestanden ist, wo er sowieso nie ein Tier gesehen hat, oder ob es jetzt von einem importierten Dings runterkommt.
Das ist ein wichtiges Thema, gerade, glaube ich, für die intensiven Regionen, dass wir dort auch noch Rinder sehen. Auf den Almen haben wir es ja Gott sei Dank, und den Grünlandregionen haben wir es jetzt Gott sei Dank noch und werden wir hoffentlich auch in Zukunft haben. Ja. Da sind wir noch näher dabei und der Tourist sieht es dort sozusagen. Man kommt ja auch ein paar Mal im Jahr in der Grünlandregion als in der Freizeit.
Aber wir haben schon viele Gebiete, wo es denn wirklich keine Rinder mehr siehst, wenn du durchfährst. Und das ist sehr schade. Das verarmt schon extrem.
Und das hilft uns am Markt nicht im Marketing auf keinen Fall. Rahmenbedingungen für die Rindermast, politisch, europäisch, was ist dir da wichtig? Wir haben über Herkunftskennzeichnung schon ein bisschen was geredet.
Es ist natürlich wichtig, dass wir Betriebe absichern, gerade im kleineren, mittleren Bereich. Über die Fördersysteme, die wir haben. Wir haben an sich gute Instrumente in der Förderung. Keine Frage. Da ist vielleicht noch, wie gesagt, dass der wirtschaftliche Druck auf den kleineren, mittleren Betrieben nicht so groß wird. Das wäre wichtig. Also da über jetzt eben die Ausgleichszahlung, die wir haben, das ist sehr wichtig, dass der Betrieb was hat, mit dem kann er kalkulieren. Dann haben wir die Flächenprämien dazu und Ähnliches. Also das macht schon Sinn und ist absolut gut. Und da vielleicht noch ein bisschen stärkere Abstimmung auf die mittleren, kleineren Landwirtschaften. Das wäre sinnvoll und gesamt, aber das bringt mir in ein Fördersystem nicht rein. wir haben auch gute Instrumente, was über die Ammer läuft im Vermarktungsbereich. Also diese Zugänge sind sehr gut und sehr wichtig, dass das immer wieder beworben wird und hergezeigt wird, wie produziert wird und ähnliches. Das passt schon. Und sonst vielleicht gesamtpolitisch die Herkunftskennzeichnung vom Fleisch. Das wäre extrem wichtig, dass man das ausweisen muss und dass gewisse Dinge, die so EU-weit diskutiert werden, dass man die vielleicht nicht so bekommen wie die Richtung Abholzung, Bestimmungen, die da sozusagen im Hintergrund
überbordend
waren. Ja, überbordende Bürokratie, die man dann hat, alles nachweisen muss. Das wird dann eher mühsam.
Im ersten Podcast mit dir haben wir über Brasilien, Argentinien, Mercosur ein bisschen gesprochen. Vielleicht auch da jetzt noch ein paar Sätze zu Mercosur und wie es dir damit geht und was dir wichtig ist.
Also Mercosur, grundsätzlich für Europa sehe ich es als notwendig an. Wir brauchen es insgesamt als Wirtschaft, als Wirtschaftsmotor zur Unterstützung unserer Wirtschaft. Weil es hilft ja nichts, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, weil die werden dann kein Rindfleisch kaufen, weil sie es sich nicht leisten können. Also wir brauchen das schon insgesamt. Für Europa wird notwendig sein. Das Gegengeschäft ist eben, was man dann als Südamerika bekommt über Mercosur. Argentinien kann ausschließlich Rindfleisch liefern, Geflügelfleisch, Soja, Mais. Das sind die Produkte, die sie haben. Mehr können sie nicht liefern. Das wird also im Gegengeschäft, muss uns klar sein, kommen da irgendwas. Brasilien ist ähnlich. Und wir werden die Standards und Normen dort generell nicht verändern können.
In der Produktion
vor Ort in Argentinien oder in Brasilien. Wir können darauf hinweisen, so wie es jetzt ist, dass brasilianisches Fleisch auch nicht in Mercosur reinkommen darf, aufgrund von Hormonbehandlung. Da wird es dann Betriebe geben, die eben sich darauf einstellen und dann umstellen und sagen, okay, ich produziere jetzt für Europa und ich verwende das und das und das.
Mhm.
Nicht oder das doch. Also das wird notwendig sein und bei uns eben die Herkunftskennzeichnung, dass
und
jeder weiß.
Dass sie auch im Tierwohlbereich gleiche Standards entweder umsetzen und wenn nicht, dass die Herkunftskennzeichnung unseren Konsumentinnen und Konsumenten auch zeigt, wenn du das isst, dann isst du das mit.
So ist es,
Sei es das Hormon, sei es der antibiotische Leistungsförderer in der Fütterung.
Sei oder, es die Gülle, die im Boden
oder auch, versickert. Oder die Kastration der Kälber mit dem Gummiring, ohne Schmerzausschaltung.
Für Brasilien die Rodung von Waldflächen.
Ja.
Genau.
Gut, unseren Podcast hören für junge Menschen. Rindermast hat Zukunft?
Mhm. Absolut. Ich merke das immer wieder bei Bauern, die mit Rindern arbeiten, ist der ganze Typ und Schlag von Bauern ist anders. Mit Rinder zu arbeiten, beruhigt.
Okay.
Weil Rinder einfach eine Ruhe, eine Gelassenheit ausstrahlen, wenn es ihnen gut geht, wenn sie unter Stress sind, dann natürlich nicht, dann kann das so in die Gegenrichtung gehen. Aber grundsätzlich ist die Arbeit mit Rindern eine unglaublich schöne. Das bestätigen alle. Darum tun sie alle Betriebe schwer, die Rinder aufgeben und verkaufen, wenn die letzte Kuh aus dem Stall geht. Einerseits hat es Jahrzehnte die Familie ernährt sozusagen und andererseits ist das Arbeiten mit Rindern sehr erfüllend.
Mhm.
In jeder Form.
Mhm. Schön.
Das merkt man bei den Bauern. Das ist ein unglaublicher Wert, den wir da eigentlich haben. Mit Rindern zu arbeiten in verschiedenen Bereichen. Man baut eine Beziehung auf zu den Tieren, die man bei anderen Tieren. Wenn ich einen Händelstall habe mit 10.000 Händel, wird das nicht schaffen.
Ja.
Bei Rindern, wenn ich 10 Rinder im Stall habe, dann kenne ich jede Kuh, da weiß ich jede Kuh, wie die beim Kälbern ist, welches Verhalten das sie auf der Weide hat. Ich kenne das alles. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Wert. Und den schätzen auch sehr viele junge Leute.
Okay.
Die einfach das merken und spüren, dass sie da was, wenn sie eine Wertschätzung den Rindern gegenüber zeigen, dass die Rinder das zurückgeben.
Was ist dann der nächste Schritt? Ich spüre, das passt zu mir, zu meiner Familie, zu meiner Frau, zu meiner dann zukünftigen Frau.
Dann ist die Überlegung, und das haben auch sehr viele, wie ist die Familie oder der Hof dann insgesamt aufgebaut? Welche Kapazitäten sind zur Verfügung? Ist Zeit da, sich um die Rinder zu kümmern, intensiver zu kümmern? Brauche ich und muss ich dort auch Geld verdienen jetzt im Rinderbereich? Oder habe ich so ein starkes Nebeneinkommen oder im Nebenerwerb, dass ich sage, okay, ich will meine Grünlandfläche bewirtschaften, jetzt gebe ich da Rinder hin, wurscht, was rauskommt, wäre nicht so der Sinn. Also ich muss schauen, wenn ich Rinder habe, muss ich es immer gut versorgen. Wenn ich nur 5 habe, muss ich schauen, dass die 5 gut funktionieren. Und dann eben das Passende dazu suchen. Wir haben da viele Alternativen und das ist ja ein riesiger Vorteil. Nicht nur Rinder, wir haben auch Schafe. Wir haben andere Alternativen, die alle ähnlich sind in der Wirtschaftlichkeit. Und ich habe da einen riesen Vorteil als Betrieb, dass ich mir das aussuche, was am besten zu mir passt. Und wenn das die Rinder sind, wenn ich das Gefühl habe, mit Rinder bin ich gut unterwegs, dann nehme ich die Rinder. So viele Schafe.
Viele Betriebe sich anschauen, für hineinhören, woanders hinzufahren, die Jungen einmal sehen zu lassen, wie läuft es in Irland zum Beispiel oder irgendwo anders. Nicht, um es zu kopieren, sondern um gewisse Dinge zu kapieren.
Genau.
Macht da Sinn, oder?
Absolut, ja.
Und dann ist der nächste Schritt, vielleicht auch im Kleinen einmal was auszuprobieren zu lassen. So eine Sandkiste, wo der ganze Hof drauf geht, wenn ich was ausprobiere. Ich könnte ja sagen, ich gehe in eine Direktvermarktungsschiene möglicherweise. Das zu probieren, wie geht das, wie läuft das, langsam wachsen lassen, ist auch eine Variante, sie nicht gleich sozusagen in tiefste Investitionen hineinzustürzen, unbedacht. Und wenn man dann in eine Richtung geht, dann ist das Kapital natürlich für 20, 25 Jahre gebunden und dann muss sie gut sein.
Genau.
Und dann hilft der Arbeitskreis zum Beispiel.
Genau, ja. Absolut, also diese Reihenfolge informieren, ist einmal sehr wichtig, dass ich mal weiß, was erwartet mich, wie kann das ausschauen. Die Informationsphase, die kann durchaus 1-2 Jahre dauern, ist kein Problem. Wenn ich dann eine Entscheidung treffe, soll ich die bewusst treffen, ich will das jetzt machen und dann muss ich es durchziehen. Und dann ist es so eben, dass ich sage, okay, ich weiß, für die nächsten 20 Jahre habe ich jetzt, nutze ich den Stall, der ist für diese Tierarten gebaut und den nutze ich jetzt. Weil wenn ich nach 2 Jahren schon wieder anfange zu überlegen, ja, war vielleicht da besser gewesen, was anderes machen, oder war vielleicht da, probiere dann mit ein paar Kalben an und das mit denen geht, dann wird das alles vermutlich nichts werden. Also da muss ich schon zuerst ein bisschen länger überlegen, durchschauen, wie gesagt, auf Reisen machen, Fahrten auch zu anderen Bauern fahren, mit Bauern reden, wie es
Vermarktungswege sich anzuschauen.
Genau.
Weil oft, ich spüre so bei Anrufen, die erste Frage ist, was soll ich für Genetik nehmen, für Rasse? Ja. Das ist eine der letzteren Fragen, weil das hängt davon ab, wohin ich produziere.
Genau.
Die Rinderbörse wird mit einer reinen Angusherde sich schwer tun.
So ist
in
es.
Der Mast, in der Verkauf dann, weil das einfach dort nicht die Schiene da ist aktuell.
So ist es. Und wenn ich besondere Rassen haben möchte, wie Zwergzebus oder irgendwas, haben wir auch einige, dann muss man das bewusst sein, dass die nicht in den normalen Vermarktungskanal laufen können.
Das wird dann nicht der Grabner Rudi bei der Landwirtschaftskammer in der Steiermark dann für ihn übernehmen können.
Ja, genau, so ist es, ja.
Ja. Das heißt, weltoffen zu sein, motiviert zu sein, auf sich zu hören, nicht zu schnell hineinzuspringen. Und was ist es für einen Erfolg dann auch noch wichtig?
Für einen Erfolg wichtig ist dann, dass man das, was man sich überlegt hat und was man geplant hat, dass das dann also eintrifft. Also, dass man die Bestätigung dann kriegt, na, okay, so hat das funktioniert, das hat passt. Dass man dann auch selber das zurückbekommt, was man an sich da investiert hat, jetzt geistig, finanziell, das ist wichtig, dass man das auch kriegt.
Und gibt's da Leute, die einem dabei helfen?
Ja, also wir haben einerseits Grundberatungen so für den Bereich, als mit alternativen Grünland macht die Kollegin Melanie Affenberger und ich.
Jetzt in der Steiermark, das gibt es natürlich in Niederösterreich.
Die Kollegen sind in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, überall in den Landwirtschaftskammern, die Referate. Wenn man dann wo einsteigt, dann ist es sinnvoll, wie du vorher erwähnt hast, Arbeitskreise, weil die Arbeitskreise wesentlich genauer hinschauen und dann begleiten. Das ist wie ein Coaching, so hatte ich die ersten 3-4 Jahre, wo ich dann eben Stolpersteine sehe und erkenne und weiß, wie ich die umgehen kann. Die Steine werden immer da sein. Die Frage ist, ob ich drüber stolper oder nicht stolper. Und das ist sehr wichtig. Also Arbeitskreise haben wir für den Bereich Mutterhaltung, für die Mastverfahren, für Ochsen, Kalbinnen, Stier, für den Milchbereich genauso. Dort ist dann die wirklich praktische Umsetzung, Unterstützung. Wie mache ich jetzt was? Ich schaue Betriebe an, die das sowas Ähnliches oder das Gleiche machen. Wie machen es die? Ich kann das vergleichen anhand der Wirtschaftlichkeitszahlen. Und dann sehe ich, kann ich mich einstufen. Und die Erfüllung ist dann, wenn ich am Beginn noch eher weiter unten bin in den Ergebnissen des Betriebes, wenn ich dann im zweiten Jahr besser bin und im dritten Jahr schon vorne dabei bin. Mhm. Das ist sozusagen auch die Bestätigung, dass das läuft und dass es dir gut gehen kann.
Wie sehr braucht es Kooperationen, auch im Rindermastbereich, Zusammenarbeit mit Verarbeitern oder Zusammenarbeit mit Berufskollegen, die mir die Kälber zur Verfügung stellen, die Einsteller? Mhm. Wie siehst du das? Haben wir da nicht auch ein bisschen Potenzial teilweise noch?
Absolut. Also im Vermarktungsbereich ist es sehr viel organisiert über die AG Rind. Wir haben auch große heimische Viehhändler, die da sehr aktiv sind. Die Schwierigkeit ist eben immer, die Kälber gesund zu den Betrieben zu bringen, dass die dann einen guten Start haben in einem Mastverfahren, wie immer das, ob das Kälber und Ochsen, Stier sind. Die Gesundheit der Kälber ist da ganz wichtig und da eben, wie gesagt, alle Verfahren, die brauche ich da. Im Produktionsbereich sehe ich auch noch schon recht großes Potenzial in der Zusammenarbeit im Maschinenbereich.
Mhm.
Weil einfach Maschinen werden unterschätzt, werden oft relativ leicht gekauft und schnell gekauft, binden aber auch Kapital, enormes, genau genommen, und sind vielleicht gar nicht so notwendig.
Ja,
und
also ich habe nicht um das, eine Maschine wäre ja, macht dann Sinn, wenn da damit auch der Erlös steigen würde und das ist halt oft nicht der Fall.
Das ist oft nicht der Fall, genau.
Sondern ich habe nur die Fixkosten oder die Variablen und fixen Kosten sind aufgegangen.
Genau, ja. Und das, da haben wir schon ein enormes Potenzial. Also da wird schon sehr viel Geld gebunden und verwendet, was nicht so unbedingt notwendig wäre wahrscheinlich.
Ja. Gut, Rudi, ich danke dir vielmals, dass du deine Ideen zum Rindermarkt, Rindfleischproduktion, Rinderhaltung, Mast in Österreich weitergegeben hast. Danke vielmals, ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, auch dann, wenn du in deinen Ruhestand wechselst. Mhm. Danke für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und alles Gute weiterhin.
Danke. Dir noch alles Gute und vielen Dank auch für die Zusammenarbeit mit Raumberg und speziell mit dir war immer besonders gut und schön. Danke.
Ebenfalls. Für dich. Raumberg, Oppenstein.